glaube, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, die Fähigkeit, mit Unerwartetem umzugehen, die Fähigkeit, Aushandlungen zu treffen, interdisziplinär zu denken, das ist etwas, was steigen wird. Und ich glaube auch, wenn wir nicht wissen, was wir künftig brauchen und wenn wir das Erklärmonopol verloren haben, dann müssen wir uns was Neues ausdenken. Und das ist ein ganz großer Wunsch von mir, egal was es ist, ob es die Robotik ist, die künstliche Intelligenz, was auch immer. Schauen wir uns diese Technologien sehr genau an, verweigern wir uns ihnen nicht, sondern schauen wir an, was bringen sie Wünschenwertes, was bringen sie weniger Wünschenwertes, um dann einschätzen zu können, was wir mit ihnen machen und nicht machen.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Und heute geht es um die Frage von A nach B. Klingt ja immer so einfach, aber dahinter steckt viel Logik, Algorithmen und noch viel mehr, wenn es um industrielle Logistik geht. Da ist es ein ganzes Netzwerk. Und damit also immer das rechtzeitig da ist, was man gerade braucht und das, was man produziert hat, dann auch noch rechtzeitig den Weg zu dem findet, der es wiederum gerade dringend braucht und am Ende zum Konsumenten. Das ist keine leichte Aufgabe, manche sagen sogar eine unlösbare Aufgabe, aber darüber werden wir noch sprechen. Mein heutiger Gast ist FH-Professorin, sie ist Dr. Mond, Corinna Engelhardt-Nowitzki. Sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin der FH Joanneum. Corinna, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen und danke, dass ich zu diesem spannenden Thema ein bisschen mit euch plaudern darf.
Ja, ich finde das auch super, dass du dir Zeit nimmst. Logistik, ja, also wie löst man dieses Problem? Eine dieser Lösungen, ein Fischkrötendiagramm. Was ist denn das bitte?
Das ist eigentlich eine ganz lustige Sache, nämlich ein uraltes Tool aus der Produktion, in der man feststellt, was sind denn die vier wichtigsten Dinge, die ich tun muss, nämlich Mensch, Maschine, Material und Money natürlich, klarerweise das Geld. Eigentlich ein Analyse-Tool, das tatsächlich Fischform hat, aber nicht Fischkröten, sondern Fischgräten. Und dieser kleine Versprecher resultiert aus einer Fehlleistung in einer meiner Klausuren. Und gab den Anstoß zu einer Festschrift der anderen Art, die mal ein bisschen hinter die Logistik geschaut hat. Und man gesagt hat, was könnte da eigentlich auch an netten Koinzidenzien sein, die jetzt nicht nur nette Versprecher sind, sondern eben auch mit ein bisschen mehr Hintersinn dahinter.
Finde ich cool. Das Buch, das ich natürlich gern vorstellen möchte, ist von Säbelzahnkurven und Fischkrötendiagrammen, Kurioses aus der Welt der Logistik. Was ist denn jetzt dieses Fischkrötendiagramm?
Diese Fischkröte ist kein ganz so angenehmes Tier, denn sie versucht der Frage beizukriegen, wie ich in einem System, was sich in jeder Sekunde verändert, tatsächlich sowas wie Optimierung hinbekomme. Optimierung heißt dann meistens eine ganz einfache Frage. Ich dachte früher, ich könnte meine Dialoge mit Kunden, Kundinnen, Projektpartnern oder auch mit Studierenden ganz einfach beginnen und sage, was ist denn euer Ziel? Einfache Frage in der Logistik weit gefehlt. Möchte ich schneller werden? Möchte ich flexibler werden? Möchte ich zuverlässiger werden? Möchte ich Geld sparen? Brauche ich weniger Kapitalbindung? Was auch immer es ist. Das wäre alles ganz einfach, wenn das auf einmal ginge, aber es geht nicht auf einmal. Und diese Fischkröte hier erlaubt es, Prioritäten zu schaffen, was meine nächsten Maßnahmen sind. Sie enthebt einem aber nicht von der Frage zu überlegen, was wäge ich denn gegen was ab? Und ich glaube, das ist ein ganz großes Wesen der modernen Logistik, gerade auch mit IT, mit Industry of Things und all diesen ganzen Dingen, dass man sagt, Moment, ich kann aber flexibel sein und ich kann schnell sein und ich kann einen hohen Durchsatz durch ein System bringen, wenn. Und da gibt es eine ganze Reihe von netten Effekten. Jeder Logistiker, Logistikerin kennt zum Beispiel den Peitschenschlag-Effekt, der deswegen so hat. Tatsächlich so heißt, also Fachausdruck ist gar nicht in meinem Buch, den gibt es, der Bullwhip-Effekt, der einfach heißt, es schaukeln sich Dinge so ab wie eine Bullenpeitsche, die man schlägt und es tut weh. Wem tut es weh? Demjenigen, der das Richtige zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen muss.
Das sind also Verzögerungen oder Staus, so stelle ich mir das vor, wenn du Wellenbewegungen beschreibst. Das heißt, zuerst mal hat man einen geringen Bedarf. Da kann zum Beispiel ein Containerschiff im Das war der Suezkanal, ein Containerschiff im Suezkanal hängen bleiben. Dann haben wir von allem erstmal zu wenig und dann versucht jeder alles irgendwo herzubekommen. Und die Kunden denken sich dann, wow, hier gibt es Nachfrage, produzieren dann mehr. Dann wird zu viel produziert und dann werden sinken die Preise wieder. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es sind nicht ganz die Preise, es ist eigentlich viel banaler. Und mein Lieblingsbeispiel ist, glaube ich, eines der klassischen, wo es entdeckt wurde, nämlich Babywindeln. Warum? Babywindeln ist ein relativ konstanter Bedarf, weil man Babys nicht von heute auf morgen an- oder abschaltet. Und trotzdem gibt es Hersteller, die ganz hinten in einer solchen Babywindelkette sind. Das sind nämlich die diese kleinen Streifen machen, mit denen man es an der Seite zuklebt. Das ist 3M. Okay. Und 3M hat festgestellt, dass der Babywindelbedarf oder genauer gesagt dieser Streifenbedarf durchaus nicht konstant war. Man hat sich gefragt, wieso? Und dann hat man festgestellt, naja, wenn irgendeiner eine Rabattaktion macht, um ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, dann kauft man gleich einen Monatsvorrat. Also wir sind schon bei den Preisen. Jetzt kaufe ich den Monatsvorrat, danach brauche ich einen Monat lang nichts. Und das ist eine Katastrophe natürlich für den Produzenten, denn den Monatsbedarf kann er nicht so schnell produzieren und einen Monat Pause danach kann er auch nicht hinbekommen. Und schon sind wir mitten in der Frage, wie ich das denn gescheit mache. Es wäre alles ganz einfach, wenn die Flüsse in der Logistik erstens bekannt und zweitens immer gleich wären. Und je weniger das der Fall ist, desto heftiger bin ich mit solchen Phänomenen konfrontiert.
Also ich verliere dann vielleicht Absatz, ja, weil es gibt dieses Sonderangebot, dann sind die Regale leer, deswegen heißt es ja auch, solange der Vorrat reicht. Aber es wird sehr viel mehr gebraucht, als der Lieferant eigentlich in seiner Planung drinnen hatte. Er müsste, um das zu lösen, müsste er eigentlich immer einen Monat im Voraus produzieren. Das heißt, er hat dann irgendwo einen Lager mit diesen Babywindelkleber, die ich ja als gelernter Vater hunderte, gefühlte tausend Male auf und zu geklebt habe. Die funktionieren auch wirklich gut. Und ich müsste also ein großes Lager halten. Ja, und das große Lager ist dann wieder teuer. Oder gibt es da Chancen, irgendwie einzugreifen und nochmal zu schauen, kriege ich das Richtige zum richtigen Zeitpunkt?
Na, es gibt schon Chancen und wir spielen es tatsächlich auch an einem interessanteren Rohstoff in der Ausbildung an der Hochschule, nämlich mit dem sogenannten Beer Game. Und alle haben richtig gehört, das Bierspiel, was einfach dafür zu sorgen hat, dass immer richtig bestellt wird zwischen Brauerei, Getränkemarkt und all diesen ganzen Dingen. Da dürfen die Studierenden sozusagen oder auch die Praktiker, die spielen, selber dran schauen. Und dann stellt sich immer raus, immer dann, wenn ich gute Informationen habe, sprich das ganze Thema Mechatronik, Industrie 4.0, Sensorik, KI, dann läuft das besser. Aber leider nicht nur, wenn ich die Informationen habe, sondern ich muss auch den Anreiz haben, mich brav zu behalten. Was tun Sie denn als Vater, wenn Sie Rabatt bekommen auf Windeln? Naja, wenn ich den Platz habe, dann kaufe ich auf Vorrat, wenn es die Hälfte kostet. Und schon habe ich zwar alle Informationen, dass ich schädlich bin, aber natürlich werde ich es tun, weil mein Vorstand mich so rausschmeißt. Und das führt ein bisschen zu der Tatsache, dass ich schon mal Supply Chains mit einem keltischen Haufendorf verglichen habe. Was meine ich damit? Wir alle kennen eine Hierarchie, das ist eine klare Ordnung. Wir kennen eine Anarchie, das ist die Abwesenheit von Ordnung. Ganz wenige kennen das Wort der Heterarchie. Nämlich einige wenige sind tatsächlich für Entscheidungen zuständig. Und im keltischen Haufendorf war das so ähnlich. Es gibt ein paar Dinge, die entscheidet der Metzger, der Fleischer, der Pfarrer, der Dorfchef und manche Dinge entscheiden die Frauen. Und ähnlich ist es ja auch in der Supply Chain, denn in Wahrheit trifft eine Supply Chain, die es ja gar nicht gibt, gar keine Entscheidungen, sondern jede einzelne Stelle dort trifft die Entscheidungen und wenn es da Rabatt gibt, dann wird man den Rabatt wahrnehmen. Sprich, tolle Information ist das eine, aber dann auch Anreize, sich entgegen dem Fluss zu entscheiden, ist das andere. Und führt uns zu einem nächsten Märchen, was auch in dem Buch drin steht, nämlich das Märchen vom Supply Chain Optimum. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das in der Fachliteratur herumgesprochen. Vor gefühlt vielen hundert Jahren konnte man tatsächlich in Lehrbüchern lesen, man solle das Supply Chain Optimum herstellen. Naja, wie soll ich das denn machen? Niemand ist daran interessiert. Keiner kann es ausrechnen. Niemand weiß, wie es geht. Und das bringt uns so ein bisschen zu diesen paradoxen Begriffen. Klarerweise muss man sagen, die Disziplin ist mittlerweile viel, viel, viel differenzierter und wir unterrichten das auch. Da gibt es dann Optimierungsrechnungen, Verhandlungen, Abgrenzungen und, und. Aber es gab schon auch interessante Ideen.
Okay, also die Machthaber in diesem keltischen Haufendorf, ja, wenn ich das nochmal, diejenigen, die wirklich Macht haben, also der Metzger, der bestimmte Entscheidungen trifft, oder die Frauen oder der Fürst, ja, der Clan-Chef, Die sind heute, nennt man das Supply Chain Manager oder E-Procurement Mitarbeiter, die bestimmte Bestellungen auslösen und die haben bestimmte lokale Wünsche. Ja, also genau. Die wollen nicht gefeuert werden, weil sie einen Rabatt nicht verkommen lassen wollen. Die wollen gut dastehen, die treffen bestimmte Entscheidungen. Ich habe mal vor vielen Jahrzehnten BMW ein Fertigungswerk in Lohhof analysiert und wir haben festgestellt, dass bestimmte Fertigungsstraßen bessere, zuverlässiger die Motoren produziert haben. Die waren einfach zuverlässiger und dann hat man nachgeguckt und festgestellt, der Werkmeister hat bestimmte Bohrer, bestimmte Fräser, ja, der hat vorgegeben, die zu brauchen, aber in Wirklichkeit hat er unter der Maschine ein kleines Lager gehalten. Ja. Das heißt, es war richtig teuer, ja, das Werkzeug ist da rumgelegen, aber er konnte seine Aufgabe immer erfüllen. Ja. Er hat immer für den super Durchfluss gesorgt und die Chefs wussten das nicht. Ja. Also es war allen ein Rätsel, warum dieses Werk so gute Motoren produziert.
Und da sind wir nämlich an dem Thema, das Verrückte dabei ist das, es spielt noch mehr eine Rolle, zum Beispiel wenn der Vertriebschef entscheidet, eine Sales-Aktion zu machen, der ist noch nicht mal Logistiker, behauptet er jedenfalls, aber einen extremen Einfluss und weiß das noch nicht mal, weil üblicherweise im Vertrieb keine Logistikausbildung gefragt ist. Denn auf der anderen Seite des Vertrieblers sitzt immer ein Einkäufer, der genau das tut, worüber wir gerade reden. Und das führt eben auch im Unternehmen zu ganz spannenden Diskussionen. Wer ist denn jetzt schuld, wenn wir zu viel oder zu wenig Bestände haben? Und spannend ist, wir haben das vor ein paar Jahren mal wirklich gut und richtig ausgerechnet, also wissenschaftlich, hochwissenschaftlich ausgerechnet. Das kann man alles im Einmaschinenproblem, sagen wir immer, also nicht in einer verketteten Produktion, sondern für die ganze Fabrik, ganz problemlos mit dem Taschenrechner tun. Und trotzdem führt es dazu, weil es ein exponentieller Zusammenhang ist, also eine Kurve, die sich erst ganz langsam aufbaut und die dann auf einmal knickt und hochgeht, dass Menschen ganz schlecht damit umgehen können. Was meine ich damit? Stellen wir uns vor, wir haben eine Produktion, die hat die Auslastung null. Ein Stück wird gefertigt. Dieses eine Stück wird extrem schnell sein. Alle warten nur, wann sie dieses eine Stück endlich produzieren dürfen, aber vollkommen unleistbar, völlig teuer. Dann sagen wir, wir geben mehr da rein, dann sind wir zu 50% ausgelastet und wir stellen fest, wir werden langsamer. Wieso? Wir werden langsamer, weil dann doch irgendwie in dem Fluss irgendwelche Störungen sind und wir warten müssen und ähnliche Dinge. Das geht auch noch. Dann gehen wir auf 75% und stellen auf einmal fest, da kommt hinten nichts mehr raus und wir fragen uns, was ist passiert. Und das ist ähnlich wie das klassische Beispiel der Menschheit, wo ein König angeblich jemanden, der einen Dienst getan haben soll, belohnt haben soll. Und der hat gesagt, Schachfeld, ein Reiskorn aufs erste, das Doppelte aufs zweite Feld, das Doppelte aufs dritte Feld. Und dann darf man raten auf dem 64. Schachfeld, was liegt da? Es schießt durch die Decke.
Und mehr Reis, als die Menschheit jemals, mehr Reis, als die Menschheit jemals produziert hat, dass ich aber da jetzt gleich einhake. Es startet, ja, es läuft durch und jeder ist schon ganz heiß, ja, und wartet, ist vorbereitet. Dann kommt es zu Schwierigkeiten, ein Fräsdorn bricht, Elektromotor fällt aus oder auch.
Nicht einmal, viel schlimmer. Ich simuliere das tatsächlich auch in meinen Vorlesungen mit ganz toll funktionierenden Dingen. Wir schieben Zettelchen, ungefähr 2x2 cm groß, und wir machen nur Unterschriften. Da geht nichts kaputt, alle haben Kugelschreiber. Und selbst da ist es so, weil das nämlich ein rein logistischer Zusammenhang ist, es bilden sich einfach extreme Warteschlangen. Es reicht völlig aus, dass jemand, der unterschreibt, langsamer ist als die davor. Ich muss nur genügend Papierzettelchen in eine Gruppe von 5 Menschen hineingeben, die der Reihe nach unterschreiben, um sicherzustellen, dass da hinten nie wieder was rauskommt.
Also gar nichts. Am Ende kommt gar kein Zettel mehr raus.
Naja, weil die alle, also nein, gar nichts stimmt nicht ganz. Da habe ich jetzt etwas im Logistikjargon überschrieben. Aber es ist ab einem bestimmten Punkt die Kapazität erreicht, mit der die Damen und Herren die Unterschriften machen können. So, mehr geht nicht. Und alles, was ich mehr da hineingebe, sorgt nur dafür, dass es innen drin in der Produktion herumsteht. Genau, jetzt sind Papierschnipsel nicht wahnsinnig störend, also kann ich das theoretisch bis ins Unendliche spielen. Jetzt stellen wir uns vor, das sind große Aluminiumwerkstöcke, die vielleicht noch heiß sind und schwer gelagert werden wollen. Da wird zusätzlich das Problem kommen, dass ich die nicht mehr unterbringe. Dann wird tatsächlich der Fräser kaputt gehen. Aber im Grunde brauche ich, um ein Logistiksystem an die Wand zu fahren, noch nicht einmal eine kaputte Fräse. Stellen wir uns ein Callcenter vor. Das Callcenter ist ausgelegt für 100 Anrufe pro Tag. Es passiert irgendwas ganz Großartiges, es rufen 1000 Leute an. Na, da kommt man immer durch.
Und dann gibt man auch auf.
Genau. Ja?
Also ganz am Ende gibt es noch ganz wenige, also ein wenig kommt da durch, aber Überlastung führt am Ende zur Verstopfung. Das ist, auch wenn man sich dann wirklich überlegt, auf der Autobahn oder im Blutkreislauf, ja, also wenn ich einfach zu viel durchzuschieben versuche, dann kann es am Ende sogar kollabieren, das System.
Und jetzt gibt es aber auch Antworten dazu, nämlich, und auch das ist rechnerisch so und auch taktisch oft erprobt, nämlich je besser ich das Ganze takte synchronisiere, getaktete Fließfertigung wie in der Automobilindustrie, desto besser funktioniert das. Und auch dafür ein nettes Beispiel. Stellen wir uns alle vor, wir haben es eilig, irgendwo hinzukommen. Wir sind mitten in einer großen Stadt. Wir stehen vor einer Ampel mit unserem Auto. Wir sind das achte Auto und es hat gefrierende Nässe. Die Ampel wird grün, was passiert? Der erste hat eine Schrecksekunde, kann nicht ganz losfahren, weil es gefrierende Nässe ist. Dann flucht der zweite und so weiter, bis ich da losfahre, ist die Ampel dreimal geschaltet. So, stellen wir uns die gleiche Situation, wir sitzen in einem Zug, in dem die Wagen gekoppelt sind aneinander. Auch dort sind die Weichen gefroren und kalt. Auch dort hat der Lokführer die Schrecksekunde. Ich sitze auch dort im achten Wagen. Wann fahre ich los? Ich fahre genau, weil ich synchronisiert bin, mit ein bisschen mechanischem Spiel in dem Moment los, in dem der Lokführer davor das geschafft hat. Das ist jetzt ein bisschen anschaulich, aber rechnerisch steckt dahinter die sogenannte Warteschlangentheorie. Das ist in Logistiksystemen nicht anders. Und tatsächlich sind die ganzen Stausysteme, die angesprochen waren, mit den gleichen Algorithmen berechnet wie die Produktionslogistik oder ähnliche Dinge, weil es exponentiell ist. Und jetzt kommt wieder der Vertrieb und sagt, naja, Kundenauftrag, Großauftrag, was dem Vertrieb nicht bewusst ist, dass er durch einen Großauftrag möglicherweise mal schnell über Nacht die Durchlaufzeit eines Werks, was produziert, verdoppelt. Wer wird geprügelt? Na sicher nicht der Vertrieb, der aber eigentlich den Auftrag rangeschafft hat, der wird gefeiert. Und der wird dann beauftragt, den Produktionsleiter, Produktionsleiterin möglichst dafür zu steinigen, dass das nicht geliefert werden kann. Wir können es ja sonst auch in 10 Tagen. Also da gibt es viele Effekte, zu denen man im Grunde was wissen muss, um sie abzuwenden.
Okay, jetzt ist, nehmen wir die Produktion von Autos, ja, also da sind ja tausende Teile beteiligt, ja, ein hochkomplexes Verfahren mit hunderten von Fabriken, die da beteiligt sind, mit tausenden von Rohstoffen, Kunststoff und Alu und Stahl und Schmiermittel und was auch immer. Jetzt sind das also riesige, komplexe Systeme. Wäre es da nicht am besten, wir hätten Stalin, also den Stalin aus der Sowjetunion, der einfach sagt, so, ich sage euch, wie es geht. Ja, ich rechne euch das zentral aus. Ihr seid ja alle so ineffizient, Märkte sind so ineffizient. Ich erkläre euch genau, wie das funktioniert. Ich habe den absoluten Supercomputer, der das alles berechnet. Wenn wir dem Stalin einen Supercomputer in die Vergangenheit schicken würden, ja, könnte der das dann? Oder gibt es so ein unlösbares Problem?
Also erstens sind wir wieder im Haufendorf. In der Hierarchie geht das nicht. Es müsste zentrale Befehlsgewalt da sein und die müsste auch funktionieren. Also wo das zum Beispiel funktionieren könnte, wäre beispielsweise bei Militärbeschaffungsketten, wenn das alles in der gleichen Hand ist. Man spricht manchmal von Supply Chain Orchestration. Wenn es wirklich einen Orchestrator gibt, der auch sagt, so ist es, dann haben die lokalen Suboptima, also die Fürsten in der Hierarchie, nicht so viele Chancen. Der zweite Punkt ist, es geht nicht für alle Arten von Problemen, aber für ein paar Verteilungs- und Optimierungsdingen kann man es ausrechnen. Das sprechen wir dann von linearen Gleichungssystemen und ähnlichen Dingen, das hat heute jede Software. Und dann gibt es andere Probleme, vor allem in veränderlichen Ketten, da muss die Software selber mitlernen. Oder aber da müssen dezentral Agenten miteinander verhandeln. Und ich weiß nicht genau, welcher der Zuhörenden die Matrix gesehen hat. Dieser Film ist
mit dem Keanu Reeves ist ja jetzt zum vierten Mal verfilmt worden. Einmal zu viel, sagen manche.
Ja, Agent Smith ist eigentlich der Punkt. Und wenn man sich erinnert, Agent Smith ist eigentlich ein Stückchen Software, was die ganze Zeit nur durch die Szenerie läuft und irgendwelche Dinge tut. Und in Wahrheit sind das Agentensysteme, diese kleinen Softwarestückchen gibt es in der Logistik wirklich. Das heißt, Softwareagenten, einzelne kleine dezentrale Programmteile verhandeln miteinander und machen sich was aus. Ich drücke es jetzt sehr unfachmännisch aus. Es gibt also eine ganze Art von Problemen, die damit gut läuft. Noch nicht natürlich in dem Reifestadium wie manche anderen. Und dann gibt es da noch die lernende Software. Das heißt, da spielt dann wieder das Thema KI eine Rolle. Und jetzt werden wir ganz gemein, eigentlich ist ganz schwer festzumachen, ab wann ist eine KI eine KI. Evolutionäre, genetische Algorithmen, die mit ihrer Supply Chain lernen, haben wir schon länger als der augenblickliche KI-Hype. Also ja, man kann algorithmisch eine Menge tun. Man muss nur vorher die kleine Problematik mit dem Haufendorf lösen. Und dann ist noch die Frage mit dem Nachbarn. Ich zeig dir meins, du zeig mir deins. Vorhin hieß es, da wäre das Lager mit den kleinen Teilen heimlich unter der Maschine gewesen. Auch nicht jeder deckt alles auf und damit komme ich natürlich auch nicht zu den Dingen. Und trotzdem, das wird spannend, ist der kluge Menschenverstand eines menschlichen Logistikers mit guten Informationen dann oft besser als die Algorithmen. Denn dass Algorithmen das abbilden und dass in Daten das drinsteht, was in der Realität ist, wäre auch in vielen Fällen eher eine Überraschung.
Also wenn die KI wirklich selber, also die Idee der selbstlernenden Systeme, wenn die wirklich lernt, ÖH, jetzt ist wieder, weiß ich nicht, Frühjahr, jetzt gibt es ein Sonderangebot, ja, oder jetzt ist wieder Oktoberfest, da werden wir mehr Bier brauchen. Das heißt, wenn dieser Algorithmus über Jahre lernen könnte, ja, dann wäre er vielleicht in der Lage, das irgendwie mitzubekommen, zu sagen, ah, das ist so ähnlich wie damals und jetzt gibt es ein neues Frühjahrsfest, das ist so ähnlich wie das Oktoberfest. Er könnte also aus solchen Mustern langsam lernen, aber lernen heißt natürlich, auch der Algorithmus lernt aus Fehlern.
Absolut. Und da gibt es jetzt verschiedene Lernarten. Man muss auch nicht über Jahre lernen, sondern man kann historische Daten einspielen. Das geht dann zu einem Zeitpunkt. Jetzt ist man aber wieder von was Neuem abhängig. Man ist davon abhängig, dass diese Daten auch einigermaßen adäquat sind. Und man ist davon abhängig, dass das, was in der Vergangenheit war, tatsächlich auch für die Zukunft bestimmend ist. Denn die KI ist ja mitnichten intelligent. Die setzt sehr gut fort, man kann damit wahnsinnig viel erreichen, aber nur dann, wenn es keine disruptiven Dinge gibt, keine schwarzen Schwäne, wie es der Nassim Taleb mal gesagt hat. Sobald ein schwarzer Schwan erscheint, wird auch eine KI falsch liegen. Und dann ist die spannende Frage, das sind wir aber erst bei nächsten Generationen, die erst kommen werden, KIs, die schnell umlernen.
Und die können eigentlich nicht vergessen. Ja, die können nicht unlernen, die müsste man dann wieder neu trainieren. So ein schwarzer Schwan war ja Covid, könnte man tendenziell. Oder auch dieser eine Tanker, der sich da im Suezkanal quergestellt hat. Irgendwann hat das kommen müssen, aber trotzdem, der Zeitpunkt ist vollkommen überraschend. Und dann steht erstmal alles. Und wir stellen eigentlich fest, wie enorm abhängig wir sind von diesen ganzen Lieferketten, von dieser weltweiten Globalisierung. Es gibt welche, die sagen, na, in Zukunft machen wir uns alles selber. Antivirenmasken, ja, Gesundheitsmasken müssen jetzt auch in Deutschland produziert werden oder in Österreich. Wäre das nicht die Lösung? Wir machen alles selber.
Ich glaube, nein. Ich glaube, das sind Wellen, die wir in Wahrheit schon sehr, sehr lange erlebt haben und auch länger wahrscheinlich, als es Supply Chains gab. Denn niemals ist ein Extrem die Lösung. Die betriebswirtschaftliche Theorie sagt das ganz gut. Warum gibt es Unternehmen nach der Institutionenökonomie, so nennen wir das? Entweder market-based, das heißt, ich kann irgendwas, was der Markt unbedingt haben möchte und niemand anders kann das. Oder, das nennen wir resource-based, ich habe irgendeine einzigartige Ressource. Ich habe Gold oder den Zugang zum chinesischen Markt oder sonst etwas. Und in neuer Zeit kommt ein drittes dazu. Ist zwar eine Erfindung aus dem vorigen Jahrhundert, aber trotzdem, nämlich eine sogenannte Dynamic Capability. Was ist das? Das ist die Fähigkeit, das, was ich gerade gesagt habe, unter neuen Bedingungen wiederherzustellen. Ich könnte auch sagen, die Fähigkeit, ein Stehaufmännchen zu sein. Und das bedeutet, wenn ich durch irgendetwas grob gestört werde, durch den Tanker im Suezkanal oder wie auch immer, dann brauche ich eine neue Fähigkeit, nämlich mich neu aufzustellen und entweder zurück zum alten Gleichgewicht zu finden oder in ein neues. Und das ist die eigentliche Fähigkeit. Jetzt leben wir aber in einer Welt, in der wir alles integriert haben, in der wir die ganzen Lager mit Maschinenteilen entdeckt und abgeschafft haben, weil sie zu teuer sind. Das heißt, wir sind extrem gekoppelt, extrem empfindlich. Und haben zu wenig an Energie in diese Fähigkeit der Veränderung gegeben. Es passiert aber immer mehr Veränderungen.
Also Effizienz gegen Resilienz, oder? Effizienz ist ja dieses höchste Gut der Industrialisierung, alles so effizient und noch das letzte kleine, die letzte kleine Reserve noch auszubügeln, ja. Aber fragil werden wir dadurch.
Ja, ich meine, ja und nein. Es haben durchaus auch dann wieder schlaue Köpfe Möglichkeiten dagegen gefunden. Die haben dann gesagt, naja, aber dann teilt doch bitte eure Produktionskette in zwei Hälften. Bleiben wir bei der Automobilindustrie. Erste Hälfte, ich produziere Bleche für Kotflügel. Es ist vollkommen egal, welches Blech in welchem, bleiben wir bei BMW, kommt. Hauptsache, ich habe genügend 3er, 5er, 7er Kotflügel. Da kann ich mit Effizienz losgehen. Wenn dann mal eins langsamer ist oder sich eins verspätet, dann macht es nicht viel. Dann habe ich vielleicht ein bisschen Überbestand. Dann tue ich alles, was das Logistikerherz effizient findet. Ich habe große Losgrößen und all das. Und dann kommt der Punkt, die sogenannte Hochzeit, wo Chassis und Motor zueinander kommen. Und ab dem Moment hat das Ding eine Nummer und ist der BMW 3er, den die Frau Engelhardt bekommt. Und jetzt habe ich einen Liefertermin. Das ist der sogenannte Kundenentkopplungspunkt. Ab dann gehört es mir. Ab dann ist ein Liefertermin und ab diesem Punkt kann ich überhaupt nicht mehr auf Effizienz optimieren. Sondern jetzt muss ich schauen, dass ich den für die Frau Engelhardt hinbringe. Und wenn die anruft und laut Vertrag das Recht hat zu sagen, sie hätte aber gerne eine neue Polsterung, muss ich damit klarkommen. Und solche Dinge, dass man Abschnitte der Ketten nach anderen Zielen ausrichtet, bringen wieder mich zur Frage. Ich habe früher mal geglaubt, einen Studierenden zu fragen, was ist ein guter Prozess, wenn eine Aufwärmfrage? Ich glaube das nicht mehr, weil genau solche Zusammenhänge ja dabei sind. Und ich habe noch gleich ein spannendes Beispiel, nämlich stellen wir uns vor, wir haben eine Fahrradproduktion. Damenfahrräder, Herrenfahrräder, Kinderfahrräder. Die Lackiererei, 3 Minuten für die Herren, das geht schnell, schwarz und praktisch. 5 Minuten für die Damen. Das ist etwas aufwendiger, schöne Muster, Schattierungen. 7 Minuten für die Kids, denn die brauchen natürlich Sterne, Funkel und was weiß ich. So. Jetzt sage ich Ihnen, die Lackiererei hat 24 Stunden Zeit und frage Sie, wie viele Fahrräder kann ich produzieren? Und dann stelle ich in meiner ersten Vorlesung die Frage an die Studierenden, können die das beantworten? Und sie trauen sich nicht übers Nein drüber. Ich kann es nicht beantworten. Warum nicht? Naja, weil ich vorher wissen muss, naja, wie viel Prozent hast du denn Damen, wie viel Prozent hast du denn Kinder, wie viel Prozent hast du denn Herren, sonst kann ich keine Antwort geben. Da könnte man jetzt sagen, Menschenverstand, ja, ist bei dem Beispiel ziemlich evident, deswegen verwende ich es. Wenn wir aber tausende von Vorgängen, die aneinander gekettet sind und die sich dynamisch verändern haben, dann ist es schon nicht mehr so trivial, diese ganzen Verhältnisse alle auszurechnen und das ist die Krux der Komplexität.
Okay, also du hast ja die Economies of Scale angesprochen. Wenn man 1000 Dinge auf die gleiche Weise produziert, ja, dann kann man auch seine Anlagen auslasten. Man holt das meiste aus einer Anlage raus. Zugleich aber diese Dynamik. Ja, also idealerweise hat man Werkzeuge, die immer das Gleiche tun und möglichst viel davon. Ja, genau die Presse, genau den richtigen Schraubroboter. Andererseits hätte ich ja am liebsten lauter Schwenkarm-Knickarm-Roboter. Ja, mit tauschbaren Werkzeugen, wo im Grunde genommen erst wird ein Auto produziert, noch ein Auto und dann braucht es eine Waschmaschine. Warum eigentlich nicht? Ja, auch die gehört irgendwie zusammengebaut. Wird die Digitalisierung eher die Flexibilität erhöhen oder wie wird sich das auswirken? Jetzt gerade also künstliche Intelligenz sehen wir am Ende, also wenn wir den Prozess verfolgen, ganz am Anfang waren in der Fabrik jedes Werkzeug für den bestimmten Zweck gemacht. Jetzt kann ich, wenn Volkswagen plötzlich sagt, nee, die Elektroautos verkaufen sich nicht so gut, jetzt werden auf der gleichen Straße andere gefertigt, dann muss die das ja auch irgendwie erleiden, ja, sonst steht die still. Also wäre es nicht am idealsten, ich hätte am Ende gar keine spezifische Fabrik mehr, sondern die kann alles. Und wie wirkt sich das auf die Economies of Scale aus?
Naja, das ist natürlich der Traum. Schneller Werkzeugwechsel, alles standardisiert, viel leichter zu warten. Ich kann plötzlich Küchenmaschinen, Bügeleisen und Autos auf der gleichen Linie fertigen. Was man dabei manchmal vergisst, ist, dass ich ja nicht nur das, was ich in der Produktion tue, anpassen muss, sondern plötzlich brauche ich ganz andere Zulieferketten. Das schöne Mahagoni des Armaturenbretts brauche ich in der Küchenmaschine möglicherweise nicht. Das heißt, wenn, dann müsste die ganze Kette das können. Das Zweite, was zuweilen vergessen wird, ist die Physik. Warum die Physik? Stellen wir uns vor, wir haben einen Roboter und dieser Roboter fährt mit einer Geschwindigkeit so richtig so auf mich zu. Dann ist es ein Unterschied, ob da 7 Tonnen dran hängen im Arbeitsraum oder 700 Gramm. Und dann habe ich auf einmal Bremswege und ähnliche Dinge. Und über diesem Thema sind wir jetzt wieder vorhin beim Anfahren oder Nicht-Anfahren, kriege ich Schwankungen in die Ketten hinein. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das, was in der Simulation toll funktioniert, muss ich mit mühevoller Arbeit auch auf die Realität umlegen. Wir haben ganz tolle Software, die das schafft, integrierte Software, die das alles abbilden, simulieren kann. Nur der Unterschied zur Realität ist groß. Und solange das komplex zu bedienen ist und solange ich nicht sicher sein kann, dass das Gleiche herauskommt, muss ich da schon gewaltig aufpassen und brauche ich auch viel Expertise, um wirklich mit Simulationen und entsprechenden Dingen dort weiterzukommen.
Genau. Und wenn ich das dann alles feintunen muss, das lohnt sich dann nicht gleichzeitig für das Auto und gleichzeitig für die Waschmaschine. Also im Grunde genommen ist ja unsere Fertigung sowas wie eine riesengroße Fabrik, ja, wo halt dazwischen Logistikeinheiten sind, aber ob das jetzt 3 Meter zur nächsten Montagestation geliefert wird oder 300 Kilometer, das macht in der Logik eigentlich keinen Unterschied.
Oder ein anderes Beispiel noch. Was haben die Automobilzulieferer vor ein paar Jahren, die Automobilisten vor ein paar Jahren gemacht? Sie haben gesagt, naja, wir haben unser Just-in-Time nicht im Griff. Wir verlagern das einfach raus zu den Lieferanten und wir kaufen nur noch Module. Dann haben die Lieferanten das Problem. War's damit für die Automobilproduzenten gelöst? Nö, natürlich nicht. Die konnten es auch nicht besser. Oder wenn seltene Erden ein Engpass sind, dann ist die Frage weniger entscheidend, an welcher Stelle in der Kette die der Engpass sind. Dann ist die Frage, habe ich alternative Quellen? Das heißt, da muss man sehr genau hin sein, ob man wirklich, so wie in der Medizin, auch am Symptom oder an der Ursache laboriert.
Also eine sehr spannende Frage, die uns noch lange beschäftigen wird, Corinna. Du selber bist ja Biologin und Ökonomin. Wie kommt man von der Biologie an die Montanuniversität und jetzt in die IT im größeren Sinne?
Also die Biologie ist und war ein Faszinosum und ich habe dort das naturwissenschaftliche Denken gelernt. Bin heilfroh drum, denn sowas wie Regelkreise und aber auch sowas wie Unterschiede in der Informationsverarbeitung sind so klar. Die Natur ist großartig. Im Nervensystem mit Reflexbögen haben wir ganz kurze, verdrahtete, wenig ressourceneffiziente Reaktionsmechanismen, die uns retten. Mittelfristig haben wir hormonelle Korridore und ähnliche Dinge, die uns helfen zu steuern, die uns Phasen geben. Langfristig haben wir Mutationen, Genetik und ähnliche Dinge. Das heißt, ganz, ganz viel, Stichwort Bionik, was die Natur kann, können wir auch in Systemen wirklich verwenden. Das ist mal so das eine. Die zweite Frage, auch Prozesse, Abläufe, Regelkreise, sind sich in Wahrheit ähnlicher, als man glaubt. Denn es ist ja nicht alles immer so, wie wir es bisher beschrieben haben, dass man einen Rohstoff hat und den vorne durchtaktet. Beispielsweise bei der Halbleiterherstellung sprechen wir nur von Schleifenprozessen. Und die sind nochmal spannender, denn da gehen nicht nur die Materialien einmal durch eine Produktion, sondern die fahren die ganze Zeit zwischen verschiedenen Workcentern hin und her. Also die Komplexität und das Denken und das Abbilden in den Algorithmen hat sehr viel Ähnliches.
Mhm. Finde ich super spannend. Und ich meine, auch die Natur produziert. Ja, die Natur verwendet immer die gleichen Rohstoffe. Ja, die gehen ja nicht weg. Ja, die Natur ist sowas wie eine unendliche Produktion und unendlicher Konsum von finiten Ressourcen, immer in einem Kreislauf, ja, ohne Abfall. Das wäre eigentlich ideal, oder?
Wäre ideal, absolut. Meistens hat es sich erwiesen, dass Menschen solche Systemmechanismen unterschätzen. Wir waren vorhin schon bei der einen exponentiellen Kurve im Zusammenhang zwischen ganz viel und ganz schnell produzieren. Wenn wir jetzt solche Systeme komplexer machen und sie sind ganz schnell komplexer, dann sind wir in Regelkreisen, wo gelegentlich in der Geschichte immer mal wieder der Mensch geglaubt hat, er könne das regeln oder steuern. Und ich sage nur Stichwort Flur bereinigen oder er konnte es ganz selten und auch Stalin würde ich keine Chance für die heutige Logistik geben. Denn es ist in der Komplexität nicht regelbar und wir brauchen da neue Strategien. Und da kann natürlich eine KI durchaus helfen, wobei jetzt muss ich auch wieder sagen, was ist eine KI? Im Augenblick reden wir de facto meistens über Machine Learning und über neuronale Netzwerke. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von KI, da muss man schon genau hinschauen, was es eigentlich dann genau sein darf.
Also die Biologie, ja, und die Ähnlichkeit zur Produktion, die Montanistik, was hat dich an der Montanistik fasziniert? Du hast ja da deine Doktorarbeit dann geschrieben, wenn ich richtig gelesen habe.
Ja, also ursprünglich hingebracht hat mich ein ganz unmontanistisches Thema, nämlich tatsächlich diese Informationsflüsse und diese Systemregelkreise und Zusammenhänge. auf Logistikketten. Ich habe dann eine ganz andere Leidenschaft entdeckt. Mir war damals als junger Mensch gar nicht so sehr klar, dass es nicht immer so ist, dass ich viele Rohstoffe in etwas zusammenpacke und dann wird ein Produkt drauf. Ich habe noch eine ganz andere Art von Kette, nämlich die, ich nehme ganz wenige Rohstoffe und mache ganz viele Produkte aus und dann sind wir in der Stahlproduktion. Und dann habe ich einen ganz spannenden Zusammenhang. Ich nehme wenige Rohstoffe. Ich schmelze sie, backe sie, jeder Metallurg würde mich jetzt töten, aber lassen wir es bei der Einfachheit. Und soll dann in diesen Prozessen auf einmal just in time unsere vorher zitierten Bleche an Automobilisten, die just in time im Minutentakt fertigen, das geht sich nicht aus. Das heißt, ich brauche irgendwo die Brücke der Einheiten. Wenn Sie beim Stahlwerk in Minutentakt bestellen, das wird ein müdes Lächeln kosten. Und dann haben wir ja noch was dazu, was mich auch immer fasziniert hat und deswegen wollte ich in technische Zusammenhänge. Überall dort, wo physikalische Dinge passieren, habe ich sowas wie Ausfälle, Ausschüsse, Unwägbarkeiten. Mal dauert es 10 Sekunden, mal dauert es 10,001 Sekunden. Und wenn man dann in dieses reale Leben kommt, was abweichend von der Simulation ist, dann wird es spannend und das hat mich gepackt.
Interessant. Es liegt der Teufel ja im Detail, das ist überhaupt keine Frage. Und dann eben der größere Kontext in die Produktion. Also ich muss jetzt das nochmal für mich verarbeiten. Stahl sozusagen aus wenigen Rohstoffen, eben etwas Eisen, etwas Kohlenstoff und ein paar Zuschlagstoffe wird das Besteck gemacht und das Chassis vom Fahrzeug und weiß Gott was noch alles. Ja, die Stahlkappen vorne in den Schuhen, ja, es gibt unzählige Anwendungen. Das andere ist, ich habe sehr, sehr viele Dinge und mache eines draus. Ja, also es ist ein sehr schönes Modell.
Wir nennen es konvergierende und divergierende Ketten und auch das sind natürlich wieder idealtypische Modelle. In der Praxis ist es meistens eine Mischung und verändert sich auch. Und diese Veränderungsentscheidungen treffen wieder die Menschen. Habe ich nur einen einzigen Hersteller, der mir was zuläufert oder habe ich ganz viele, weil ich Risiken ausgleichen muss und. Und dieses, wir nennen es Supply Chain Design, was die Frage stellt, wie binde ich denn an, ist mal in der Theorie zu zeichnen, obwohl wir das Optimum von dem Ganzen nicht kennen und, also mit allen Problemen, die wir besprochen haben. Und dann muss ich es auch noch verhandeln. Sind ja wieder einzelne Unternehmer und dann ist es wahrscheinlich mehr als eine Hierarchie, dann ist es ein Markt und da kommen schon spannende Fragen dazu.
Genau. Also dem Markt wird ja Ineffizienz unterstellt, aber du hast ja auch mit den dezentralen Entscheidungsträgern, selbst wenn man eine Software hätte, man muss immer dort gucken, aus dieser Perspektive, wo man gerade ist und aus dieser heraus die richtigen Entscheidungen treffen. Dieses globale Optimum, gibt es das nicht oder kann man es bloß nicht finden oder kann man es gar nicht berechnen? Ist das ein NP-Problem womöglich?
Also es ist ein NP-Hard-Problem. Ganz genau so ist es. Ich kann die Gleichungssysteme gar nicht aufstellen, die ich bräuchte, um das tatsächlich zu optimieren. Und da gibt es ja ein paar ganz spannende mathematische Algorithmen. Ich sage zum Beispiel der Traveling Salesman, den jeder zu Hause nachgucken mag, der gar nicht so leicht optimierbar ist. Da wird uns die KI viel helfen. Aber noch einmal, es ist ja gar nicht so, dass das in einem Algorithmus immer so ist, wie es bleibt. Denn dadurch, dass zu jeder Zeit alle in dem Ding Entscheidungen treffen, ist es zu keiner Zeit gleich. Das verändert sich. Man hat mal was anderes versucht und auch da gibt es erfolgreiche Anwendungen. Man hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann werden wir uns mit Schwarmalgorithmen befassen. Was ist das? Ein Vogelschwarm oder ein Fischschwarm? Wie bleiben die eigentlich beieinander? Das ist ja vielleicht ganz ähnlich. Und da gab es vor Jahren mal einen Zeichentrickfilm, Findet Nemo. Nemo, ein Fisch. Und da waren ganz viele Fischschwämme, wunderschön zu sehen, die Kinder sind begeistert. Wie ist das gemacht worden? Da hat nicht etwa jemand einzeln Fische programmiert und irgendwohin platziert, sondern da wurden Regeln aufgestellt. Du musst zu deinem Nachbarn immer so und so viel Abstand halten, du musst dies. Also diese Fische hatten einfache Regeln und auch Vogelschwärme funktionieren so. Übrigens auch Ameisenhaufen funktionieren so. Und das Interessante ist, dass aus diesen einfachen Regeln, wo jedes Mitglied vielleicht 3-4 Regeln hat, tatsächlich komplexe Verhaltensmuster resultieren. Das heißt, alle diese Klassen von Algorithmen, die wir hatten, das Ausrechnen dort, wo es funktioniert, wo es nicht NPH wird, die Agentensysteme, die Schwarmalgorithmen, alles das hat so das, was es kann. Und eine moderne Software hat immer eine gute Mischung aus all diesen Dingen implementiert. Man muss allerdings auch ganz gut wissen, was man mit der Software macht, um die entsprechend zu parametrieren. Also die Frage, ob wir künftig, weil die KI oder jeder andere Algorithmus, ich mag das gar nicht, wenn sich so auf die KI bezieht, mehr kann. Naja, aber wir müssen erheblich mehr lernen. Mathematik, Statistik, gesunder Menschenverstand, Mathematik, Statistik, gesunder Menschenverstand und dann noch ein bisschen Humanity, das wäre eine schöne Mischung.
Du bist ja jetzt wissenschaftliche Geschäftsführerin bei der FH Joanneum. Jetzt hast du eigentlich die ganze Breite vor dir dieser Themen. Was machst du denn da?
Das eine ist, ich beschäftige mich im Augenblick sehr, sehr stark mit der Frage, was müssen wir eigentlich unseren zukünftigen Studierenden und damit auch natürlich der Gesellschaft und dem Arbeitsmarkt anbieten? Was ist denn das, was in dem, was wir jetzt beschrieben haben, am Beispiel der Logistik, wir künftig brauchen, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Und da gibt es viele Ideen, Future Skills ist ein schönes und oft bemühtes Stichwort. Ich glaube, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, die Fähigkeit, mit Unerwartetem umzugehen, die Fähigkeit, Aushandlungen zu treffen, interdisziplinär zu denken, das ist etwas, was steigen wird. Und ich glaube auch, wenn wir nicht wissen, was wir künftig brauchen und wenn wir das Erklärmonopol verloren haben, da müssen wir uns was Neues ausdenken. Nicht nur in der Frage, was bieten wir für Studien an, sondern auch in der Frage, wie machen wir das denn didaktisch? Ja? Warum glaube ich, dass wir das Erklärmonopol verloren haben? Naja, gehen wir zurück, 1300 sowieso Universität Heidelberg, da habe ich eine Vorlesung gebraucht. Warum? Es gab nur ein Buch, das war hochgeheiligt und das durfte einer oder eine, nein, einer wahrscheinlich nicht, sondern einer damals nehmen, vorlesen und die anderen mussten schauen, dass sie das holen. Diese Anwendung gibt es so nicht mehr, wir haben den Buchdruck. Das mit dem Erklären war und bin ich manchmal noch in meiner Vorlesung. Aber in Wahrheit gibt es ganz viele Dinge, die andere Menschen besser erklären können und die auch per Video auf Knopfdruck bei mir sind oder sogar eine generative KI, ChatGPT. So, wofür braucht man dann mich als Vorlesende noch, möglicherweise um Lernprozesse zu begleiten, um zu unterscheiden, was gut oder schlecht ist, um unbequeme, reflektierende Fragen zu stellen, um aufmerksam zu machen, um Wege zu zeigen, in andere Disziplinen hineinzugehen und. Man muss nur aufpassen, wenn man über all sowas redet. Wir brauchen das nicht ausschließlich. Also keine gute Botschaft an alle, die sagen, wunderbar, ich muss gar nichts mehr lernen. Das Gegenteil ist der Fall. Auch das an einem schönen Beispiel. Wenn man mir chinesische Vokabeln nennen würde, dann wäre die Behaltensleistung relativ klein und ich könnte das nicht gut machen, weil ich keine Vorkenntnisse habe. Und nur weil ich das chemische Elementensystem kenne, würden Sie kein Bier oder würdest du kein Bier trinken wollen, was ich gebraut habe? Nein, du würdest nicht. Und nur weil ich behaupte, ich habe ein Video über Skifahren gesehen, würde man auch nicht sagen, okay, du bist mein nächster Guide, du kannst Skifahren. Das sind ein paar Dinge jenseits von Wissen. Das gut für die Zukunft zu machen, das ist mal das eine. Und das zweite ist natürlich dann auch die Ausrichtung unserer Forschung und all diese ganzen Dinge. Ich kann das jetzt hier im Podcast etwas launiger erzählen, aber da ist schon eine ganze Menge an Dingen dahinter mit einer wahnsinnigen Vielfalt, aber auch in einer großen Faszination.
Ich nehme das total gern als Schlusswort, Corinna. Das war eine sehr spannende Reise der Objekte um die Welt, die Logistik, konvergente, divergente Systeme waren es, wenn ich mich recht erinnere. War das so?
Ja, konvergent und divergent, ganz genau.
Divergierend, ja. Und am Ende eben auch das Thema, was braucht man in einer, ja, nichts wird wichtiger sein in einer künstlichen Welt als menschliche Beziehungen, ja, wenn man sie richtig pflegen kann. Ja, das sind die Fähigkeiten, die man braucht. Und man muss einmal sich auch in ein Thema eingearbeitet haben, ja, um das System als solches. Biologie lässt sich dann auf Montanistik, auf IT. Ich erlebe das für mich auch so. Diese Grundlagen, die sind einfach total wichtig, dass man sich auch einmal die Arbeit macht. Ja. Und Skifahren muss man eben auch mal ausprobieren. Man muss sich mal den Berg runtertragen.
Vielleicht noch ein winziges Schlusswort dazu. Das Wort Wissen. Video, ich habe gesehen. Das ist vom Lateinischen klar. Und im Keltischen ist es das Uit. Ich habe gesehen, ich weiß. Und das ist ein ganz großer Wunsch von mir, egal was es ist, ob es die Robotik ist, die künstliche Intelligenz, was auch immer. Schauen wir uns diese Technologien sehr genau an. Verweigern wir uns ihnen nicht, sondern schauen wir an, was bringen sie Wünschenwertes, was bringen sie weniger Wünschenwertes, um dann einschätzen zu können, was wir mit ihnen machen und nicht machen. Tun wir das bitte so schnell, dass wir uns nicht aus anderen Ländern mit ethischen Standpunkten, die wir nicht begrüßen, deren Weg zu holen, um das zu machen, sondern erlauben wir uns auszuprobieren und dabei wettbewerbsfähig zu bleiben. Das wäre ein schöner Weg, der, glaube ich, sehr erfolgsversprechend ist.
Ja, finde ich sehr spannend. Auch die ethische Frage eben, kann man sich's leisten, langsam zu sein?
Ich glaube, nein.
Corinna, vielen herzlichen Dank.
Ich sage Dankeschön. War sehr spannend, das Gespräch.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.